was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.
Moin Leute, wie geht's euch? Es ist ein wunderbarer sonniger Tag in Hamburg City und deswegen bestes Wetter, um Podcast aufzunehmen. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind wie immer meine beiden Wingman, Zwölffinger Dan und Boogie Down Bass.
Yeah, welcome back.
Moin Leute.
Moin Leute. Und es ist Love and Hate Zeit. Love and Hate, das Format bei uns im Backspin Kosmos, bei dem, und ich formuliere es immer so, damit die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, wo die News gepickt werden, die ein bisschen links und rechts von der Hip-Hop-Autobahn stattfinden. Und verantwortlich dafür ist unser Chefredakteur Boogie Down Bass, der auch diese Woche wieder ein Potpourri der Neuigkeiten zusammengestellt hat, das ungefähr so aussehen wird wie diese Eistüte, die ihr euch gerade macht da draußen, wo ihr dann so drei verschiedene Kugeln und noch Sahne und noch eine Kirsche oben drauf. Das sind die News, die Bass diese Woche mitgebracht hat. Womit fangen wir an?
Wir fangen tatsächlich mal wieder mit einem Thema an, klassischen Oldschool-Thema. Marley Marl, der Begründer der Juice Crew, hat auch wie viele andere einen Podcast gestartet.
Gute Idee.
Gute Idee in dem Sinne, dass er eben Marley Marl ist und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und viele Gäste hat. Ich glaube, Marley Marl muss sich keine Sorgen machen, dass er sagt, hier, ich mache einen Podcast, wer kommt zu mir ins Studio oder wer schaltet sich bei mir ein und lass uns mal ein bisschen quatschen. Und das ist natürlich so ein Altherren-Podcast-Geschichte, also eher für die alteingesessenen Heads. Okay, vielleicht findet es auch den Weg zu der etwas jüngeren Generation, die Bock auf den Boom-Bap, auf die Boom-Bap-Schiene haben. Auf jeden Fall hat er damit Anfang Juni angefangen. Läuft auch unter anderem bei Spotify. Wenn alte Herren sich Anekdoten aus alten Zeiten erzählen.
Aber der Spruch von wegen noch einer mit dem Podcast, der ist irgendwie relativ schnell immer, aber eigentlich ist es ja wie gemacht dafür. Denn wenn man sich mal überlegt, dass es da so viel inhaltliche Schätze gibt, die noch gar nicht so richtig abgearbeitet sind, wo es dann mitunter mal Leute gibt, die sich von außen versuchen, damit zu beschäftigen, wäre es ja nur das Logischste, wenn man halt von innen erzählt. Und genau deshalb ist eigentlich eine schöne Idee, ne? Weil da kommen bestimmt Anekdoten und auch Sachen zum Vorschein, die du so nie erfahren würdest. Also, da kannst du so viel recherchieren, wie du willst.
Ja, genau. Das ist auch das Ding bei dem ersten Podcast, bei dem ersten Teil. Da war ja auch der legendäre MC Shan zu Gast und der hat auch viel erzählt, also aus dem Nähkästchen geplaudert und wie Shan ja so ist. Er hat ja auch immer so einen Hang, so ein bisschen auch arrogant zu sein, so ein bisschen sich als den Mac überhaupt hinzustellen und zu sagen, dass er der Allerbeste ist. Und so einen kleinen Seitenhieb mal immer wieder gegen KRS-One kann er sich auch nicht verkneifen. Und das ist eigentlich eher etwas, wo ich sagen würde, das ist eher ein Podcast, der wirklich eher so für 40, 50 plus Leute eher gedacht ist. Ich glaube nicht, dass irgendein Young Gun auf die Idee kommen würde, sich was von Marley Marl anzuhören, weil dafür sind die Themen auch, die sie da besprechen, auch, glaube ich, eher auf die ältere Herrenrunde sozusagen abgezielt.
Ja, das ist so, man sammelt ja auch, wenn es nicht nur so Platten sammeln, Bücher sammeln, Memorabilien sammeln, das sind sozusagen ja auch Infos sammeln der alten Leute, die sagen, Bock haben, boah, ich kenne mich schon so gut aus, ich habe so viele Platten von der Juice Crew und was Marley Marl, ich verfolge einfach seinen Werdegang und da denke ich mal, da gibt's genug Leute, auch wenn es nicht Marley Marl ist und andere Leute denken auch eben viele, gehe ich mal von aus, sagen so, die Infos, ich brauche diese Infos, weil dann damit so mein Wissens Stand eben auch auf einen geupdatet ist. Aber Podcast einfach so generell als Podcast finde ich ja auch immer so, schließt ja so die Lücke. Danke Dan, an dir, du hast mir das Juice Crew Buch geschenkt. Nice. Cooles Ding, aber viele Leute haben halt es mit Büchern nicht so und da denke ich mal so aus neuzeitlicher Sicht oder nicht immer das Buch mit sich rumschleppen und Spotify irgendwie übers Handy eben in der Bahn, beim Autofahren oder wo auch immer, beim Joggen kann man sich dann eben auch mal einen Podcast reinziehen.
Ja, für mich ist das eher, ich hab's ja mir angehört, dass das eigentlich für mich hat das nicht so einen klassischen Podcast-Charakter. Eigentlich hat das eher doch schon so eine Art Radioshow-Charakter, weil Mr. Magic, Marley Marl, Rap Attack, so, das ist sozusagen quasi wie so eine kleine inoffizielle Fortsetzung für mich persönlich. Irgendwie kommt da nicht so wirklich Podcast-Feeling dabei auf, weil dafür ist das irgendwie so impulsiv. und auch so von den Songs geleitet. Man hört dann auch zwischendurch mal wieder so ein paar Soundfetzen, wo dann MC Shan auch drüber dann erzählt oder auch Kool G Raps Road to the Riches wird dann auch nochmal thematisiert. Also irgendwie hat das für mich schon eher so einen richtig lebendigen Radioshow-Charakter und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also ich würde mir eigentlich, glaube ich, so einen Podcast nicht anhören, wenn da nur irgendwelche alten Männer sagen würden, dass früher alles irgendwie besser war, sondern da geht's auch wirklich schon ans Eingemachte, will ich mal sagen. Da wird kein Blatt vom Mund genommen, so, ne?
Genau, zum Glück gibt's keine Blaupause, wie so ein Podcast auszusehen hat und so. Und wenn da richtig Feuer gegeben wird, ist es ja auch umso geiler, so dass die Leute nicht gelangweilt irgendwie einschlafen und irgendwie, weil da zwei Leute sich so irgendwie, keine Ahnung, mit wenig Elan unterhalten.
Ja, man muss ja auch noch DJ Caliban auch noch mit erwähnen. Der ist ja auch noch als Co-Moderator mit dabei. Das ist ja auch einer, der mit der Juice Crew ja auch verwurzelt ist, der ja auch unter anderem ja auch der Tour-DJ von Craig G ist, der ja auch wiederum dann in der Juice Crew ist. Also die beiden haben schon, sag ich mal, viel zu erzählen und können da viel aus dem Nähkästchen plaudern. Und für alle Leute, die Fans sind von der Juice Crew, egal ob es jetzt Kane ist, Master Ace, Bismarcky, wer auch immer, also da gibt es, glaube ich, so viele Stories noch zu hören. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was in der zweiten Folge alles so passieren wird.
Ja, also dass jetzt, sagen wir mal, Podcast keine Neuerfindung ist, ist ja wohl jedem klar. So schön, dass ich glaube aber, es sich so etabliert hat, dass man Menschen auf verschiedensten Entertainment-Arten zuhören kann. Und das ist ja eben mit diesem Radioshow-Charakter angesprochen dann, was ich ja total cool finde, dass es eben immer weiter weggeht von diesem Standard. Zwei Leute unterhalten sich einfach nur ohne quasi ein richtiges Ziel, sondern quatschen nur, sondern es geht immer themenbezogener. Und das kann hier ja richtig Fakt werden, selbst wenn sie sich in Anführungsstrichen nur unterhalten, trotzdem so viel geschichtlichen Aspekt haben, der ja also damit etwas liefert, was sonst verloren geht. Und deshalb finde ich so oder so das, was sie da machen, unheimlich wichtig, egal ob ich es mir jetzt anhören würde oder irgendwann darauf zurückgreifen möchte.
Perfekt, unterschreibe ich so.
Ne, ist ja auch die Art und Weise, wie man das wahrnimmt und wie die Leute das präsentieren, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Erinnere ich mich immer an so Fußballspiele, die im Radio übertragen werden. Das kann durchaus ja, ich sage jetzt mal, wenn man es sieht, im Fernsehen sieht, das könnte das Fußballspiel durchaus langweilig sein, aber wie die Radiomoderator das so im rüberbringen und jede einzelne Szene so bis von Fuß zu Fuß der Ball gespielt wird, bis der Torschuss kommt oder so, das kann dann schon wieder eine richtige Action geladene Nummer sein. Und wenn so denn so ein Hip-Hop-Rap-Podcast abgeht irgendwie, wo sich die Bälle so zugespielt werden, ist schon nice so.
Es wird mehrere Folgen geben oder wie ist der Aufbau?
Ja, genau. Also die erste Staffel ist jetzt schon angekündigt. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Rhythmus die Folgen quasi erscheinen, aber eine Staffel ist auf jeden Fall jetzt schon mal in der Planung.
Also für jeden da draußen, der Bock drauf hat, einfach mal fleißig und wahrscheinlich auf eingängigen Portalen Marley Marl eingeben, dann wird man auf den Podcast stoßen und dann könnt ihr ein bisschen in die Geschichte. Ja, genau, Legendize. Und vor allen Dingen für die, die mit dem Begriff vielleicht nicht so oder mit dem Namen nicht so viel anfangen konnten, umso schöner noch vielleicht noch ein bisschen mehr nachzuhören. Ich bin mal gespannt, ob das zu nerdig wird irgendwann. Aber das wahrscheinlich werdet ihr uns irgendwann erzählen können. Solange hören wir Mucke. Welchen Song habt ihr ausgewählt? Lass mich raten, irgendwas mit Marley Marl.
Natürlich, der Super Producer ist jetzt am Start und falls ihr gerade die Radioversion hört, ihr hört schon die ganze Zeit ein Instrument im Hintergrund. Das ist nämlich auch Marley Marl und jetzt hören wir ihn, beziehungsweise er ist ja der Producer, aber der Rapper ist Carmen, den kennen wahrscheinlich auch viele. Funk Shit aus dem Jahr 2000 von der Marley Marl Hip-Hop Dictionary EP.
Wie geil ist das denn hier bei Love and Hate? Und gleich geht's weiter. Was ich lieb, was ich hab's. Hier sind wir immer noch zu dritt. Nico Backspin, Boogie Down Bass und 12 Finger Dan bei Love and Hate, dem Format, in dem wir euch ein bisschen mit News versorgen wollen, die ihr gehört haben solltet. Unter anderem haben wir aber auch mit Bass jemanden, der hier gerne mal so seine Gedanken und seine Meinung ein bisschen untermauern möchte. Mal, indem er einen Gedanken äußert, mal, indem er Memes oder irgendwie Fundstücke von Social Media mitbringt. Mal sehen, was du jetzt dabei hast und worüber wir reden.
Das sind immer so Sachen, da können wir uns immer fast schon an die Köpfe gehen. Aber man weiß es nicht, Ja, ich habe mal wieder so ein Insta-Fundstück, wie ich es so gerne nenne, wurde mal wieder angespült. Wie alt das allgemein ist, weiß ich nicht. Ich habe es vor ein paar Tagen bei Insta, dann war es ein relativ aktueller Post. Auf jeden Fall habe ich was gefunden. Im Prinzip ist es einfach nur ein Text. Ich lese mal vor. Stop expecting people who see you as a threat to support you. Also nicht davon ausgehen, dass dich Leute unterstützen, die dich selber als Gefahr ansehen. kann ich in der, wenn man es auf die Hip-Hop-Szene oder Rap-Szene so betrachtet, was auch immer, kann ich das ganz gut nachvollziehen tatsächlich, dass da gerade in Zeiten von Neid und Missgunst unter anderem, dass so ein gegenseitiger Support, obwohl man ja eigentlich aus der gleichen Ecke kommen, aus dem Underground und da irgendwie jetzt auch nicht irgendwie Angst haben müssen, dass viele Angst haben, sich gegenseitig da irgendwie was wegzunehmen oder irgendwie Klickzahlen nicht gönnen oder die paar Sachen, dass irgendjemand der Meinung ist, ich bin hier der Große und die anderen sind nur meine kleinen Bauernläufer und ihr habt dann mein Spiel mitzuspielen. Kann man sehr viel drüber diskutieren, philosophieren.
Ja, das ist, also ich nehme mal ganz kurz den Ball auf, denn der Gedanke dahinter ist ja eigentlich recht simpel, weil er nicht nur Hip-Hop ist, sondern auch gesamtgesellschaftlich immer wieder greift und dann ist Hip-Hop wieder nur ein Spiegel. Sobald es darum geht, dass du Angst hast, etwas zu verlieren, sei es Fame, Aufmerksamkeit, aber auch schlichtweg Geld, dann hast du ein Problem mit denen, die um dich rumstehen. Und das ist im klassischen Gesellschaftlichen so und im Hip-Hop ist es halt ja wahrscheinlich genau das Gleiche. Und dann kommt da diese eine Grenze, an der es Dudes gibt wie, keine Ahnung, vornehmlich auch euch, die einfach es aus, entweder du bist cool oder du bist uncool machen, aber wenn du cool bist, dann sind wir eine Familie. Und dann auf der anderen Seite gibt es jemanden, der denkt, die haben aber ein bisschen viel Klicks, könnte sein, dass die mir vielleicht eventuell den einen Job wegnehmen könnten oder das eine Booking, das ich haben könnte. Und deshalb will ich ihn nicht supporten.
Was ich begleite, ich muss jetzt mal die richtigen Worte finden.
Ja, dann lass doch erstmal Dan reden, bevor du nicht weißt, was du sagen willst.
Ich habe ja eigentlich was ich so im Netz auch beobachte und allgemein, wenn wir wieder bei Musik bleiben, bei Rap bleiben, ich nenne jetzt keine Beispiele, aber dass Künstler XY einfach auf Plattformen, Insta, Facebook sagt so, ey, hier Underground Charles, Real Hip Hop for the Real Heads irgendwie unterstützt und supportet das Ding, irgendwie Platte ist draußen, irgendwie ich brauche euren Support, teilt das auf all euren Kanälen und dann teilt man das vielleicht oder auch nicht oder man teilt es und dann schreibt man die Person auch an und so, coole Sache, geil, irgendwie habe ich geteilt, ich mache auch Musik, bla bla bla, könntest du meine Sachen auch teilen, gegenseitiger Support, irgendwie wäre doch geil und dann kommt da nichts. So, ne, das ist so ein Klassiker. So, ne? Und ich so, boah, ey, was soll der Scheiß, ich poste deine Kram hier jeden Tag, weil ich es geil finde, wenigstens mal so ein bisschen Dank in Form von Support andersrum, wäre ja nicht so verkehrt.
Ja, auf das Gleiche wollte ich eigentlich auch schon drauf hinaus. Bass hat es mir jetzt so ein bisschen vorweggenommen. Aber eigentlich wollte ich euch etwas fragen. Kennt ihr Lego Ninjago bzw. Meister Wu? Kennt ihr das? Lego Ninjago? Egal, falls nicht, dann nicht. Auf jeden Fall gab es da mal eine sehr interessante Aussage von einem Sensei Wu. Und zwar meinte der, weil mein Junior war ein großer Ninjago-Fan vor einigen Jahren, da hat er nämlich gefragt, wisst ihr, wie man seine Feinde besiegt? Was sagt ihr? Was würdet ihr dann tun? Also so kindgerecht. Was würdet ihr dann drauf antworten?
Oh, mit ihren eigenen Waffen.
Ignorieren.
Ja. Oder man macht sie zu seinen Freunden. Und das passt eigentlich ganz gut so zu diesem Thema. Eigentlich muss man ja, wenn man sagt, man ist eine Gefahr für jemanden oder man sieht ihn als Gefahr an, dann musst du ihn einfach zu deinem Freund machen, indem du natürlich dann vielleicht so etwas machst, was Bass gerade gesagt hat, ihn halt auch supporten, seinen Stuff teilen. Vielleicht lässt er jetzt auch gar nicht so aktiv auf ihn zugehen, sondern einfach sagen, ey, guck mal, ich habe deinen Kram geteilt, sondern einfach mal machen. Und ich hab irgendwie gemerkt, dass bei einigen Leuten da auch wirklich was zurückkommt. Die fühlen sich dann wirklich in der Pflicht, da auch irgendwie was zu tun. Das ist, keine Ahnung, vielleicht irgend so ein psychologischer Effekt, der dann so eintritt, die Leute sagen, oh, der hat meinen Stuff geteilt, jetzt will ich mal kein Arsch sein so, und teil mal seinen Stuff auch. Und wenn du das regelmäßig machst, glaube ich, dass sich da auch vielleicht was einspielt bei den Leuten. Auch so eine Regelmäßigkeit. Ist natürlich kein Garant, aber könnte.
Nein, ich glaube, das ist auch so ein Klassending. Also wenn man so, wenn die Königsklasse, ich nenne es jetzt einfach mal Königsklasse, und wenn wir im Underground bleiben und da finde ich da so eine Mehrschichtigkeit, existiert da ja, aber finde ich persönlich nicht so geil, wenn da so die Königsklasse aufruft, hier komm, das ist der dope Shit, hatte ich schon mal gesagt, so teilt unser Zeug und dann irgendwie da zwei Klassen tiefer so, die Leute dann sagen, jetzt mach mal hier, gib doch mal Support zurück, irgendwie dann, dass da nichts kommt, das ist halt echt traurig in meinen Augen.
Ist ganz interessant.
Also weil Leute sagen so, ich bin hier der Geile, ich bin gerade hier der Platzhirsch, warum soll ich dich No-Name unterstützen?
Aber da wird's gesellschaftlich wieder, also da wird wieder größer als nur die kleine Hip-Hop-Bubble. Und das, was Dan da sagt, das ist insofern ganz interessant, weil es ehrlicherweise auch das Credo ist, mit dem ich schon mein ganzes Leben lang durch die Gegend laufe. Und damit dann auch bezogen auf solche Punkte, die du hier aus Hip-Hop heraus beschreibst, du musst ja auch an den Punkt kommen, dass du dann nicht drauf, also dass du das nicht erwartest. Und wenn du es nicht erwartest, dann kommt auch nicht diese Enttäuschung zum Vorschein, die er hier in seinem Posting macht, die du hier aufgegriffen hast und was du kacke findest, dass der nicht mit supportet, wenn du supportet. Das bedeutet ja, wenn du supportest, erwartest du automatisch eine Antwort. Und dann ist es schon kein Support mehr, dann ist es ein Handel. Wenn du das einfach nur aus dem Herzen heraus machst, weil du es cool findest, dann ist es cool, dann machst du es. Und dann ist es da auch vorbei. Ist scheißegal. Und wenn dann was zurückkommt, dann ist es cool. Wenn nicht, ist es auch scheißegal. Und ich glaube, das ist gesünder. Und das ist ja ehrlicherweise das, was Dan da beschreibt.
Ich erwarte da eh nie was, aber ich...
aber wenn du das... Nee. Wenn du das aber so beschrieben hast, wie du es eben gerade gesagt hast, das Supporte und dann kommt nicht zurück und dann fühlt sich das kacke an, das ist das, also wartest du doch was. Und das ist schon dieser halbe Schritt zu weit.
Naja, nicht automatisch so, aber wenn man sagt so irgendwie und dann einfach mal nett anfragt, was auch, ich habe dich unterstützt, könntest du mich auch unterstützen, weißt du, so.
Ja, aber so, das ist der Punkt. Nein. Also ich glaube, da bin ich vielleicht auch realistisch genug dieser Welt gegenüber geworden und zu viel Erfahrung auch in diesem Game gesammelt. No.
Ja, aber was steckt in den Leuten drin zu sagen, so jetzt die Königsklasse, was steckt da halt in den Köpfen drin oder in dem Management? So ihr kleinen Bauernlümmel da, supportet mich mal. Was ihr da draus macht, ist mir egal. Also gerade jeder weiß ja, dass es genug auch Aktive gibt, dass man nicht einfach nur von Heads und Fans, Fanboys und Fangirls sind, unterstützt wird, die selber, denen das völlig egal ist, die supporten einfach. Aber wenn da selber auch Aktive sind, die da auch ruhig ein bisschen schützen, Hilfe kriegen könnten, vielleicht auch von einem, der vielleicht ein bisschen besser gestellt ist. Ich kriege das ja auch oft genug mit, dass es genau der Fall ist, denn dass da so ein paar No-Names von ein paar Big-Names irgendwie gepusht werden, weil es einfach cooles Zeug ist, weil da der Vibe einfach stimmt. So, ne?
Ja, aber genau da sind wir, ja, aber du kannst, ich erwarte, das kann 100.000 Gründe haben, das kann Verpeiltheit sein, das kann keine Zeit sein, das kann aber auch einfach Desinteresse sein oder halt Ellbogen. Und du wirst nie die Antwort darauf kriegen und du wirst auf deiner Seite aber immer mit diesem Gefühl rumlaufen, warum hat denn der nicht und sowas alles.
Man könnte eine ehrliche Aussage wirst du von Leuten auch nicht kriegen, also gehe ich mal schwer von aus, so, warum sie nicht sich gegenseitig supporten.
Das Ding ist, ich habe ja schon in meinem Leben 100.000 verschiedene Sachen gemacht und immer wieder geht es ja dann auch um Kleinigkeiten. Du machst zum Beispiel ein Interview mit einem Künstler und dann ist ein bisschen die Frage, teilt er das oder teilt er das nicht? Und dann ist die Frage, warum teilt er das nicht? Und die habe ich mir, mein Team stellt sich diese Fragen. Ich habe mir die nie gestellt, weil es mir darum nicht geht. Es ist vollkommen egal für mich und meinen Kosmos. Es würde natürlich helfen an irgendeiner Stelle, genau wie du es sagst. Aber das ist nicht der Grund, warum ich es mache. Ich mache es nicht, damit der andere es supportet und teilt, sondern ich mache es, weil ich Bock drauf habe. Und wenn du das hinkriegst, dann brauchst du auch nicht, tappst du nicht in Anführungsstrichen in diese kleine emotionale Falle, die in diesem Instagram-Posting da drin steckt.
I feel you. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann es aber auch, den Post kann ich extrem gut nachvollziehen, weil man das, also gerade auf, wenn man diesem kleinen Level auf kleiner Flamme kocht, da dann irgendwie da immer wieder diese Erfahrung macht.
Ja, genau das. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht so ein kleines bisschen mehr bewusst darüber sein, dass man, jetzt komme ich mit anderen Kalendersprüchen, die ihr euch an die Wand per Wandtattoo über den Fernseher hängen könnt. Du bist dann des eigenen Glückes Schmied und so weiter und so fort. Also mach deinen Scheiß, mach es cool. Und wenn du es cool machst, dann werden eh die Leute kommen. Und wenn nicht, dann fuck you, Alter. Dann halt weiter. Scheißegal auf die anderen. Ich hoffe, wir hören jetzt auch irgendeinen Song, der entsprechend zwei Mittelfinger hat. Oder was habt ihr ausgewählt?
Ja, wir sind wieder bei der Juice Crew. Komischerweise haben wir zwei Tracks direkt von Marley Marl hintereinander. Ja, Crack G und Marley Marl, I guess support regardless. Also ich krieg sowieso Support, egal was ihr wollt. So heißt der Song.
Ja, ist auch ein ganz interessanter Punkt. Aber den diskutieren wir mal anders. Weiter jetzt hier bei Love and Hate mit den beiden großen Dan und Bass.
Was ich lieb.
So, Leute, immer noch Backspin, Love and Hate. Oh, das war ein bisschen übersteuert, entschuldigt. Mein Name ist Nico Backspin und ich sitze mit meinen Freunden Dan und Basie und wir reden über das, was in der Hip-Hop-Welt so passiert. Da gibt's gute und schlechte Sachen, da gibt's freudige Sachen und traurige Sachen. Was haben wir jetzt? Wird's ein bisschen...
Bisschen traurig. Also wir haben ja auch, beklagen denn auch gerne mal den einen oder anderen, der von uns gegangen ist. Aber wir beklagen auch andere Dinge, die in der Hip-Hop-Welt passiert ist. In Hamburg es wird eine Gasexplosion gewesen sein, die ein halbes Gebäude zerlegt hat. Und unter anderem war da auch die Textilmarke Eid Evolution ist davon betroffen. Die der ein oder andere hat, also der aus ein bisschen aus der Graffiti oder aus der Hip-Hop-Szene und aus der Skater-Szene kommt und wird diese Marke auf jeden Fall kennen. Und die sind auf jeden Fall schwer getroffen worden, was ihr Lager und ihr Büro und alles angeht. Unter anderem waren in diesem Gebäude aber auch andere Künstler untergebracht und Tonstudios untergebracht. Und jeder, der irgendwie selbstständig ist und irgendwie mal die Erfahrung machen musste, dass er irgendwie Dinge verliert durch Wasserbrand oder was auch immer, glaube ich, wird da ziemlich nachvollziehen können und das fühlen können, dass das, also ist, glaube ich, keiner zu Tode, doch ein Toten, glaube ich, gab es da leider. Aber trotzdem, wenn sowas passiert, jetzt ohne Personenschaden, glaube ich, ist das schon eine echt harte Nummer, dass da Existenzen stehen da auf dem Spiel, gerade auf der Kippe. Echt eine harte Nummer sind auch viele, ist natürlich, das geht auch viral und die Leute gucken, dass sie sich irgendwie gegenseitig helfen. Da findet Support statt. Und wenn es nur im kleinen Ding sind. Auf jeden Fall, wir sind dabei und gucken uns das Ganze an. Ich finde es halt echt immer wieder extrem traurig, dann zu sehen, dass die Leute wieder bei Null anfangen müssen.
Ja, das trifft ja verschiedenste Leute da. Die Eid-Geschichte ist natürlich unsere persönliche und Christoph, schöne Grüße, ist ja auch ein jahrelanger Freund und Supporter in beide Richtungen von Backspin. Wir haben zusammen Kollektionen gemacht, wir andersrum haben auch mal eine ausführliche Reportage über ihn und seine Sachen gemacht da. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis, da trifft einen das natürlich noch ein kleines bisschen mehr, denn die Geschichte von Eid ist halt die von einer, so ein kleines bisschen so eine Cinderella-Story von einem einzelnen Dude, der Bock hatte, was Cooles zu machen, kommt ja eigentlich auch ein bisschen aus dem Skaten heraus, ist ein großer Hip-Hop-Fan und mit viel Liebe fürs Detail und in kleinster Handarbeit seine Marke da aufgebaut hat. Es sieht ja wohl so aus, als ob zumindest, also er irgendwie rauskommt und Lager und so alles wohl vielleicht auch irgendwie da ist und nicht alles in die Luft geflogen ist. Zumindest war das so der letzte Stand, den ich hatte. So oder so rüttelt es aber dann auch einfach nochmal durch. Und ich finde, das ist dann für mich das, was ich als erstes damit genommen habe, wie schnell alles vorbei sein kann und wie vergänglich das ist. Denn wenn der 3 Stunden später noch im Büro wäre und die Explosion 10 Meter weiter nach Westen passiert, dann gibt's Eid nicht mehr, also das ist alles schon ein bisschen crazy.
Ja, vor ein paar Jahren, da hatte ich immer wieder mal Albträume, dass auch bei mir zu Hause das irgendwie abbrennt oder dass ich nach Hause komme und irgendwie das ganze Haus steht nicht mehr. Und dann mein erster Gedanke war, nein, meine Platten, nein, meine SP-1200, was soll ich jetzt tun? Und immer später kam, es war echt, vielleicht lass es nur ein paar Wochen später gewesen sein, da ist dann bei mir, ich habe noch in der Einsbilder Straße gewohnt, irgendwie ein paar Ecken weiter ist dann echt ein Feuer ausgebrochen, so, wo dann auch echt Menschen dabei draufgegangen sind. Und das war schon echt ein mulmiges Gefühl. Das war echt sehr, sehr gruselig, sehr, sehr spooky. Und ich glaube, ab und zu träume ich immer noch davon, dass ich irgendwie nach Hause komme und hier steht kein Stein mehr auf dem anderen, alles ist weg. Theoretisch kann es ja irgendwie passieren. Ich hätte auch nicht, wahrscheinlich haben sich die Leute auch nicht gedacht, dass das immer mal passieren wird, dass da immer mal was in die Luft geht, die komplette Existenz einfach wegbricht. Das ist natürlich schon ein hartes Ding, aber natürlich dann umso wichtiger, dass wir dann natürlich alle dann auch den Support haben und den Jungs dann wieder auf die Beine helfen, weil ich glaube, die meisten würden dann wahrscheinlich auch das Gleiche für einen tun.
Ich meine, schlimm, wenn so diese ganzen Dokumentgeschichten, also wenn so ein Lager in Flammen aufgeht oder zerstört wird durch Löschwasser oder was auch immer, die Klamotten kannst du wiederherstellen, aber diese ganzen Kontaktdaten, alles, was auf dem Computer heutzutage gespeichert ist, wenn du dann nicht irgendwie die Backup-Platten, Festplatten oder sonst was irgendwo zu Hause hast oder wo auch immer in der Cloud, also keine Ahnung, also viele Korrespondenzen irgendwie, alles, was so heutzutage auf dem Computer ist ja schon enorm wichtig und da denke ich dann wieder, da waren ja auch mehrere oder ein, zwei Tonstudios betroffen. Ne? Ich meine, das ist auch schon, da sind auch einige Werte, wenn das so hochwertige Geschichten sind, was das Equipment angeht. Und auch die ganzen Festplatten, also wenn da wirklich Zerstörung gewütet hat und wirklich die ganzen Songs jahrelange, stell dir vor, Dan, deine Songs, deine Festplatten auf einmal von heute auf morgen, alle Songs, die du jemals produziert hast, sind einfach nicht mehr da. So, das würde selbst einer uns, die sagen können, ja, ist jetzt nicht unbedingt unser Hauptjob, aber trotzdem würde es uns das Schmerzen, echtes Schmerzen zubereiten, und jemand, der davon leben muss, ist schon echt brutal.
Ja, solche Sachen wie Überschwemmung oder Zerstörung von Musikstudios, von Archiven, das ist ja in der Vergangenheit ja auch leider immer wieder mal passiert. Und ich weiß nicht genau, wann das war. Ich glaube, in den 60ern oder so, gab es noch irgendwo bei Columbia Records oder so, gab es irgendwie einen riesigen Schaden. Da wurde dann ganz viel aus dem Archiv vernichtet, also unwiderruflich quasi. Und das ist dann natürlich so, sag ich mal, wenn man da persönlich dran hängt oder Sachen sind, die man halt noch nicht gefinished hat, Sachen, die man, wie du schon sagst, noch nicht gesaved hat, da ist ja ein ganzes Lebenswerk von einem Moment auf den nächsten einfach dahin. So. Das ist schon sehr hart.
Genau, das ist, um da wieder die Brücke zu schlagen, das, was natürlich Christoph am meisten und damit Eid bestimmt auch geschockt hat, das Bewusstsein darüber, dass mit einem Bums, den du nicht beeinflussen kannst, auf einmal alles weg ist. Ist aber ganz lustig, was du beschrieben hast, als du wieder von dem Support gesprochen hast.
Ja.
Und genau das ist der gleiche Effekt, den wir vorher hatten. Es geht nicht darum, dass du den Support einforderst, sondern die Situation hat automatisch dazu geführt, dass auf einmal alle da sind und helfen wollen. Und das hing nicht damit zusammen, dass er vorher nach Support gefragt hat, sondern dass er einfach nur gemacht hat und getan hat, wie er ist.
Der Gedanke zu supporten ist dann ja doch ein anderer, aber kann man anders darüber diskutieren. Also eine Notlage, natürlich kann auch jeder Rapper, der ein Vinyl release, sagen, pass auf, ich kann meine Miete nicht bezahlen, bitte supportet mich, damit ich meine 500 Vinyls verkauft bekomme. Oder ich sag, pass auf, meine ganze Existenz ist gerade irgendwie durch eine Gasexplosion in den Arsch gegangen, ich stehe auf der Straße, ich brauche euren Support. Da wird keiner sagen, aber hier das nächste Mal bitte kriege ich hier ein Frei-T-Shirt, wenn du wieder was bekommst. Das wäre ja Bullshit.
Ja, hoffentlich, ne? Na gut. Wir werden sicherlich auch, was das angeht, Christoph und Eid irgendwie zur Seite stehen, und es gibt ja auch schon so ein paar Ideen, wie wir vielleicht auch ein bisschen unterstützen können, das aber an anderer Stelle. Er hat jetzt noch nie gerappt, glaube ich, ne? Kriegen wir jetzt noch einen Song von der Juice Crew, oder?
Nee, das Thema, das war so reingeschoben heute, das ist ohne Song.
Nee, das können wir nicht machen. Irgendeinen Song brauchen wir, Dan.
Dann wünsche irgendwas, keine Ahnung. Also ich hätte ein anderes Thema am Start gehabt, aber Bass hat er ganz spontan und auch hier auch vollkommen zu Recht, hat das jetzt eingeworfen. Aber jetzt würde ich einfach sagen, spontan bestimmt ihr mal jetzt einen Track.
Oh, das ist das Gemeinste, was du machen kannst.
Aber Nico, guck mal, du darfst dir wieder einen Song wünschen. Ist das nicht was Schönes?
Jetzt müsste ich ja überlegen, was man da so nehmen könnte. Jetzt, wir machen.
Bisschen
wir machen,
sarkastisch gesehen, wäre The Roof is on Fire ein bisschen blöder, aber.
Gibt es einen Song, der gut über Support ist? So, ne? Dann sind wir wieder beim Thema. Was wollen wir denn mal hören? Leute, sag doch mal irgendwas. Ey, pass mal auf. Wir nehmen was anderes. Er hat schon immer eine Backspin-Geschichte. Hast du noch, wer war auch bei der 25-Jahr-Feier in Münster dabei? Hast du was Neues von David P?
Ja, warte. Beziehungsweise von Main Concept.
Ja, genau.
Ja, gucken. Ich glaube sogar noch das letzte hier. Was hatten wir? 3-0? Ja, 3-0 ist doch noch ziemlich aktuell.
Spielen wir den aber nochmal. Komm, gut. Schöne Grüße. Aber ein guter Song, deswegen höre ich ihn gerne ab jetzt auch jede Woche. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Boogie Down Bass und 12 Finger Dan, und das ist Love and Hate. Hier wird sich ja nicht nur um die Themen links und rechts von der Autobahn gekümmert, sondern hier wird quasi Recht gesprochen, mehr oder minder. Zumindest wird das transportiert. Und hier wird noch für Hip-Hop-Werte gekämpft in verschiedenster Form. In diesem Fall geht es nicht um das Legalisieren von Genussmitteln, es geht jetzt um das Legalisieren von 15 Sekunden. Was hast du mitgebracht, Bass?
Es ist nicht unbedingt, was die Hip-Hopper angeht, aber die Hip-Hopper oder die Beatmaker, die Sample-basierten Beatbauer es wohlwollend nutzen. Diese neue Regelung, die Urheberrechtsreform, was das Benutzen von fremder Musik angeht, ist ja schon seit einiger Zeit, wir haben da glaube ich auch schon ein, zweimal drüber das Thema angerissen, Da gab es mal diese, das letzte Mal, dass es so aktuell war, hieß 20-Sekunden-Regel, ne, der Bundestag oder die Bundesregierung, da haben sich irgendwelche schlauen Köpfe irgendwie zusammengesetzt und, mit irgendwelchen Spezialisten und gesagt, so das und das und das. Und dann haben sie irgendwie gesagt, irgendwie sind sie auf 20 Sekunden gekommen, will man jetzt, jetzt freigeben von Musikpassagen oder aus Musikstücken Passagen bis 20 Sekunden. Jetzt, das letzte seit ein paar Tagen, gibt die Urheberrechtsreform eine neue Info heraus. Ab sofort könnt ihr 15 Sekunden Musik legal nutzen. Wenn man an diese 15 Sekunden erstmal so denkt, denke ich sofort an so Insta, Story, TikTok ist, glaube ich, auch 15 Sekunden. Wer weiß, ob man so diesem Zeitgeist soziale Medien so ein bisschen das geschuldet hat, jetzt mal unabhängig von Beatbauen und Sampling an sich, wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Quatschvideos auf TikTok oder Instagram veröffentlicht und im Hintergrund würde einfach nur laut die Musik mitlaufen, man macht irgendwelche komischen Saldo-Späßchen auf dem Trampolin und dann läuft irgendein Beat aus der Boombox mit, würde man ja schon Gefahr laufen, dass man da urheberrechtliche Probleme bekommt, weil da irgendwie ein bekannter Song von wem auch immer läuft.
Ja, ich kann da an der Stelle gleich mal so ein bisschen aus der Twitch-Welt erzählen, was ja dann am Ende im Zweifel auch euch betreffen könnte, mit eurer Show, die ihr bei uns macht, dass im Moment immer weiter ist Claiming-Angriffe quasi von Musiklabels gegen das Nutzen live von Musik auf Twitch gibt. So, das wird noch ein Thema sein, das insgesamt lange vorhalten wird. Diese 15-Sekunden-Regel galt auch nach meinem Verständnis, wie ich es schon immer so erlebt habe, auch immer so ein kleines bisschen als so ein eine Faustregel. Wenn sie jetzt mal rechtens wird, kann das vielleicht sogar mal ganz hilfreich sein, um langsam mal eine Lösung zu finden, wie man damit umgeht.
Naja, eine Sache, also das ist jetzt gerade soziale Medien, ist das eine Thema, ne? Also so Videosachen, wie du es schon sagst, bei Twitch, also oder gerade diese Insta-Stories oder so, wo man irgendwelche Musikuntermalungen benutzt. Und eine andere Sache ist natürlich das Beatmaking irgendwie, also das Samplen von Passagen. Wenn wir uns überlegen, 15 Sekunden, was man aus Songs herausziehen kann, 15 Sekunden und selber eigene Songs damit kreieren kann, dann sind wir schon wieder bei einem anderen Thema, dass da in der Form von Urheberrecht ist da eine Front von aktiven Musikern, bekannten Musikern, über 1100 Künstler sich zusammengeschlossen haben, sozusagen eine Petition unterschrieben haben und gegen diese Urheberrechtsreform gegen angehen wollen, weil sie eben gesagt haben, 15 Sekunden, da kannst du eine ganze Hook, eine ganze Refrain, einen ganzen Chorus rausklauen und deine eigene Songs mitmachen, so wie es vielleicht so berühmte Leute wie Puff Daddy zum Beispiel, der ja auch so ganz banal wirklich einfach was weggesampelt hat und 15 Sekunden reichen aus, um wieder einen neuen Hit zu kreieren, ohne jetzt dafür angeklagt zu werden oder irgendwie auch.
Also ich würde sagen, wir brauchen nur 10 Sekunden. Als SP1200-User reicht das vollkommen aus. Wenn du eine SP12 hast, dann wahrscheinlich auch nur 1,5 Sekunden. Nee, aber ich frage mich gerade, aber ist es denn wirklich so, dass wenn du jetzt aus Beatmaker-Sicht da rangehst und sagst, ich kann einfach 15 Sekunden vollkommen wildfremdes, urheberrechtlich geschütztes Material samplen und keiner kann mir dann irgendwie einen Anwaltsbrief schicken?
Angeblich ja, weil es ist, also das heißt ja, die haben das irgendwie so betitelt, so die Mengeneinheit dafür ist geringfügige Nutzung. So, das ist so diese Mengeneinheit, dieses Wort, dieses Doppelwort, geringfügige Nutzung ist die sogenannte Mengeneinheit für diese 15 Sekunden für Musik, Text, Film. Also da geht es ja nicht nur um Musik jetzt, aber jetzt auch Wortbeiträge von was auch immer oder sogar Filmausschnitte, 15 Sekunden, die irgendwo laufen dürfen.
Wenn ich jetzt, sag ich mal, ein Producer bin, Big Name, keine Ahnung, ich bin jetzt Timbaland und ich greife mir jetzt was mit 15 Sekunden, ich weiß nicht, ist das jetzt EU-weit oder?
Ich denke mal EU-weit, natürlich nicht weltweit, so.
Aber was ist denn jetzt, ich bin ein großer Big Name im Producer-Business und schnapp mir 15 Sekunden von einem James Brown-Song, wo ich weiß, dafür kriege ich 100 pro 10 Jahre Haft. So, und ich mache da jetzt eine derbste Platte und sag denen dann irgendwann, ja, habt ihr Pech gehabt, ich darf nur 15 Sekunden samplen. Ist das wirklich so? Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das bei so einem Big Name irgendwie durchgeht, der da seine Kommerzialgeschichte da durchzieht.
Angeblich ja. Also ich, also natürlich haben wir uns noch nie damit so richtig beschäftigt, ob es da irgendwelche, ob irgendwelche bestimmte Regelungen gibt, ob man immer nur ein 15 Sekunden am Stück oder, ne, wenn wir sagen, wenn wir, wir können uns, wir klauen uns aus einem Song 15 Sekunden, das kann aus einem 5-Minuten-Song sein, das können überall kleine Mini-Passagen sein und man choppt sich und man klaubt sich da quasi was zusammen. Ja. Das ist ja, das ist ja. Und also für europäische Verhältnisse, wenn die Amis haben da ganz andere Probleme, was das angeht, Sampling-Probleme und Urheberrechtsprobleme, die sind da noch lange nicht so weit, da haben wir noch ein anderes Thema, gucken, ob wir das heute machen oder nicht, aber wenn das wirklich in europaweite Regelung so ist und das wie auf ein, zwei Plattformen auch immer wieder so gesagt wird, ja, Sampling, Vollgas voraus, so, einfach drauf los, kann gar nichts mehr passieren.
Also, ich maße mal, das maße mir mal an zu behaupten, dass das Ding noch nicht ganz durch ist.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es gibt auch eben diese Künstler, die sich da auch, unter anderem ist Udo Lindenberg dabei, Peter Maffay ist dabei, eine ganz große Anzahl, Herbert Grönemeyer, die Ärzte, die Prinzen, Totenhose, Heinz-Rudolf Kunze, Helene Fischer und so, also alles so eine Big Names, die, die da irgendwie sich dagegen wehren, dass diese Urheberrechtsgeschichte da überhaupt in Kraft tritt oder wieder zurückgenommen wird. Ist ja in Kraft getreten quasi jetzt. Kann ich ja irgendwie auch nachvollziehen. Vielleicht denkt man in erster Linie erstmal, denkt man erstmal so an diese TikTok-Instagram-Story, sagt, ja gut, kann uns ja auch helfen, wenn einer da irgendwie zeigt, wie toll er tauchen kann in seinem Planschepool da irgendwo zu Hause im Garten und im Hintergrund läuft Helene Fischer, die kann sich doch eigentlich freuen, dass ihr ein neuer Song da läuft und quasi irgendwie supported wird. Aber andersrum betrachtet, jemand, der Beats baut und samplet und Samples benutzt, ist es natürlich ein ganz anderes Thema, wie damit umgegangen wird. Aber wenn das ein Freifahrtschein ist für alle Sample-basierten Beatbauer, das ist dann, und das so bleibt, also ich freue mich, also ich hätte nichts dagegen.
Es ist ganz lustig, dass ja zum Beispiel, was ich festgestellt habe, Dollar Soul is Dead, das gerade ja 30 Jahre alt geworden ist, immer noch nicht bei Streamingdiensten zur Verfügung steht, weil sie da ja auch einen lauten Fick darauf gegeben haben, die Samples zu clearen, die sie benutzt haben. Entsprechend kannst du das Ding nicht auf Streamingdienste packen. Das wiederum könnte dazu führen, dass man es doch irgendwann wieder hören darf. Es ist ja aber auch so oder so, dass der Untergrund eigentlich generell nicht so viel Werte darauf legt und eventuell auch Tapes draus macht, die The Thing nennt und dann einfach Mucke baut und das dann im Independent-Rahmen bleibt. Aber sind nicht
einfach nur for Promotion only draufschreiben, dann kommt man da ganz gut mit davon.
Ja, genau. Ist der eine Bereich und ehrlicherweise irgendeine 60er Jahre russische Polka-Platte, da wird es jetzt nicht so viele rechte Prügeleien geben.
Naja, einer, wenn wir mal ein Thema weiterspringen, einer, der diese Urheberrechtsreform sozusagen zu Fall bringen will, ich hatte ja ein paar Namen besagt, ist ja auch Udo Lindenberg zum Beispiel, der sich auch dafür einsetzt, dass das Ding halt nicht so in Kraft tritt, weil er da Gefahr sieht, dass das das geistige Eigentum, das Wort fehlte mir sozusagen, missbraucht wird. Und das hat sich eben auch so ein kleines Netzwerk, Musiker, Samplebauer basiertes Netzwerk zum Anlass genommen, ein Tape zu kreieren. Ganz, ganz interessant. Beat Elite heißt die Gruppe bei Facebook. Und da sind ganz viele Beatbauer angeschlossen. Ich unter anderem auch. Und wir haben da quasi uns aus der Diskografie von Udo Lindenberg irgendwie haben wir uns was gepickt und jeder einen Beat gebaut. Und daraus sind irgendwie so 23 Songs, was auch auf Tape dann kommt, in einer kleinen Auflage. Und jetzt nicht einfach nur sagen, oh, jetzt ist das erlaubt, sondern eigentlich will man mit diesem Projekt, was ganz interessant und spannend ist, der das Ganze initiiert hat und die Leute, die hinter Beat Elite stehen, hinter dem Projekt, will man einfach mit dem Projekt darauf aufmerksam machen, dass Sampling-basierte Kunstschaffende bei so einen sämtlichen Urheberrechtsdebatten irgendwie da irgendwie nicht beachtet werden, dass es eben auch eine Kunstform ist. Natürlich ist es schwierig, da irgendwie einen guten, gesunden Mittelweg zu finden, aber dann einfach zu sagen, ja, also wenn man das diese Klausel eben fallen lässt und diese 15 Sekunden nicht existieren würde, damit ein ganzes Genre, ein ziemlich großes Genre auch mal eben killt. So, erstmal grob gesagt. Ja. Aber und, natürlich diese Underground, die Underground, wir haben uns auch, ich sample seit über 30 Jahren Sachen. Ich habe mich auch noch nie drum gekümmert. Also ich scheiße eigentlich drauf und mache meinen kleinen Independent-Kram. So kann man es auch immer noch betrachten, ob es da nur eine Regelung gibt, ein Gesetz sagt. Und natürlich, wenn es verschärft wird, ich denke mal, einige Künstler würden das gerne ja nicht gelockert sehen, sondern einfach noch verschärfter sehen, dass man da die Leute noch mehr belangen kann.
Ja, also ehrlicherweise, ich glaube, dieser Kampf, der wird auf ewig auch weitergehen. Und selbst wenn an dem einen Gericht, dass die Entscheidung getroffen ist, wird es am nächsten Gericht wieder die nächste Klage geben. Und wenn Peter Maffay oder Udo Lindenberg in Deutschland recht kriegen, heißt das trotzdem, dass auf der anderen Seite Pink den Prozess in den USA verlieren kann. Neverending Story heißt einfach für Hip-Hop-Untergrund darauf warten, dass Gerichtsurteile durchgehen und man sich ordnungsgemäß daran halten kann, um pflichtgemäß Musik so zu produzieren, wie sie nach dem Gesetzgeber vorgegeben ist. Richtig?
Nö. Okay. Wieso das denn?
Ich habe versucht, eine Überleitung zu bauen, also, zu einem Tape, das du noch in den News hattest.
Das habe ich ja schon angesprochen. Aber,
ja. Ich dachte so Richtung Song und sowas alles. So irgendwie.
Ach so, Dan hatte da einen Song ausprobiert. Ja, wir haben ja, Soul Brother hat ja auch einen Song beigesteuert zu dem ganzen Thema.
Da ist die Überleitung, die du annehmen solltest. Jetzt habe ich gebe zu, war ein bisschen holprig, aber ja, los.
Und da hören wir einfach mal rein, ne? Dan, schieß los.
Alles klar, ja, ich wusste gar nicht, dass du auch irgendwie Beat drauf gebaut hast, aber ich bin jetzt auch sehr überrascht, aber ich habe eben schon ein bisschen reingehört. Der Student, so heißt der Track, den Bass gebaut hat, wo wir als Soul Brother dafür gecredited sind und natürlich wollen wir einen Credit nicht unter den Tisch fallen lassen, nämlich das Instrumental, was ihr hier in der Radioversion auch schon die ganze Zeit im Hintergrund hört, das ist nämlich ein Beat von Elvis Freshly und der heißt Nachtschatten. Aber jetzt kommt erstmal der Student von Boogie Down Bass.
Ich habe ehrlicherweise inhaltlich schon Angst, trotzdem hören wir jetzt rein hier bei Love and Hate. Mein Zuständigkeitsbereich in diesem Format ist es, einigermaßen saure Überleitungen zu machen. Das wird immer schwieriger, je länger die Sendung dauert. Dennoch versuche ich auch die Zielgerade hier mit euch gemeinsam einzunehmen. Mein Name ist Nico Becks, bin bei mir sind Boogie Down Bass und Zwei Finger Dan und wir sind bei Love and Hate. Und es gibt, glaube ich, einen Film-Fernseh-Funk-Tipp von uns zum Abschluss, über den wir noch kurz reden, der mich selber auch freut, denn ich habe das, glaube ich, noch gar nicht mitbekommen. Was hast du?
Ja, ein Doku-Tipp auf Arte. Arte hat uns ja schon immer mal mit tollen Dingern, tolle Sachen beschert. Und bei Arte läuft noch, ich glaube sogar, wenn ich das richtig gelesen habe, bis November diesen Jahres, Jay-Z, der Aufstieg. Also die ersten Jahre von Jay-Z, wie er seine ersten Jahre als Rapper gerade um sein Album Reasonable Doubt, sein erstes Album, herausgebracht hat, gibt's eine richtig geile, ich kann nur sagen, für mich richtig geile Doku. Jay-Z ist ja auch so ein Typ, sag ich mal so, okay, er ist ja super, super Millionär inzwischen, aber trotzdem finde ich, ist also die Schnittstelle zwischen dem Underground, diesem Mainstream-Kram, also er bedient ja auch beide Lager so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern für mich ist er einer, der die beide Lager sehr gut bedienen kann und deswegen ist es auch eine schöne Doku für alle, für groß und klein, jung und alt, gerade für die in den Erinnerungen schwelgen und so ein bisschen was aus den 90s mitkriegen und wie das da so passiert ist und so ein bisschen den Geist von Jay-Z miterleben möchte, wie er was erlebt hat und die Leute, die Anekdoten erzählen aus den Jahren, die mit in dem Video in der Doku auftauchen, richtig schön ist. Wäre es ein Blockbuster, würde ich sagen, Popcorn-Kino, aber eine richtig geile Hip-Hop-Rap-Popcorn-Doku.
Klingt auch danach. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin entsetzt darüber, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Ich glaube, ich gucke mir das gleich mal an hier. Ich sehe,
das passt auch ganz gut, ne? Dan hat das gerade nochmal reingeschmissen. Reasonable Doubt feiert 25-jähriges Bestehen, glaube ich, diesen Monat. Da passt das ganz gut rein.
Ja, genau, am 25. Juni ist es soweit, 25 Jahre Reasonable Doubt. Und da haben wir auf Say übrigens auch eine große Jay-Z-Woche. Da werdet ihr alle Informationen auch zu diesem Album natürlich finden. Und diese Doku, die ist aber nicht ganz neu. Ich dachte, okay, Jay-Z lässt sich jetzt zu so einer Doku nochmal sozusagen ja so bewegen. Aber das Ding ist, glaube ich, irgendwie aus dem Jahr 2007, 2008.
Ja, das hat Arte glaube ich, nochmal neu aufgekocht sozusagen oder irgendwie oder zusammengeschnitten. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben sie das neu im Programm gehabt und gesagt, aber ist ja auch mal ganz schön, wieder über solche Fundstücke zu stolpern, drüber zu berichten, damit noch mehr Leute das sehen und mal ein bisschen den Werdegang und das Schaffen von Jay-Z in den ersten Jahren auch. Gerade die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, seine Producer und so, die so ein bisschen mit ihm arbeiten und die Leute, die mit ihm im Studio oder auf der Bühne standen, auch mal zu hören. Finde ich ganz cool, so was das denn so für Facts, Hintergrundfacts auch mal ins Tageslicht. Am besten ist die Story, wo er selber erzählt, wie er aufgewachsen ist mit seinen Eltern. Seine Eltern beide fett den Afro gehabt haben und alles geteilt haben. Diese kleine Anekdote in dem Ding, wo er sagt, ja, meine Eltern haben sich alles geteilt und es war ein Haushalt und nichts wurde irgendwie getrennt, bis auf die Schallplatten. Na, die Schallplatten von Mutter und Vater waren getrennt nach Namen auf der Schallplatten des Vaters stand sein Name drauf, auf ihren Platten stand der Name drauf, die durften bloß nicht gemischt werden. Ich hab mich totgelacht, als er das also erzählt hat.
Sowas. Ey, wie in so einer WG, wo so in so einem gemeinsamen Kühlschrank irgendwie so ein Namensschild auf dem Joghurt steht, so, weißt du, und dann, nee, das ist meins, das gehört dir.
Naja, du fährst meine Platten auf keinen Fall an, das sind meine, so, richtig cool. Aber er hat eben auch gesagt, so, Sampling ist irgendwie was völlig Normales, dass er mit so Musik, dass er mit Soul-Musik ist er halt aufgewachsen über die Eltern und das für ihn völlig normal, das sozusagen in seine Musik rein zu interpretieren oder rein zu projizieren, sodass dass seine Produzent, mit denen er zusammenarbeitet, da Soul-Samplen irgendwie völlig, völlig normal, weil das die Musik ist, mit der er groß geworden ist.
Ist immer schön zu sehen, dass wir uns bei solchen Künstlern dann einigen können. Der ist ja nun wirklich Weltstar, der ist in den Top 3 reichste Rap-Mogule aller Zeiten. Und trotzdem können meine beiden Untergrundgewissen hier, Dan und Bass, ihn akzeptieren und schlagen mir gerade diese Doku in diesem Format vor.
Er hat ja noch kein Autotune benutzt, oder? Ich weiß es gar nicht.
Na, aber sagen wir, er hat auch einen Song gemacht, der hieß Death of Autotune, wo Autotune das richtig losging. Insofern hat er da auch einfach daneben geschossen. Ja, aber auch auf dem Album mit seiner Frau auch Autotune benutzt. Insofern.
Ich glaube, Jay-Z ist so ein Künstler, dem würden wir das einfach verzeihen. Das ist einfach ein Typ, der, wir wissen, wo der herkommt. So wie bei allen vier, oder wie sag ich mal, nicht bei allen, aber bei vielen anderen Künstlern, Fat Joe, kann man sagen, okay, der Typ ist halt, der kommt halt aus der Bronx. Jay-Z ist halt auch straight from the project, so der hat sich das wirklich verdient. Ist nicht so, dass er einfach nur, sag ich mal, nur des Geldes wegen da irgendwie Rap irgendwie gemacht hat, sondern der hat das einfach gefühlt, der hat da Bock drauf gehabt und das hört man ja auch natürlich bei seinem ersten Album. Das ist, auch wenn er so ein bisschen den Pimp raushängen lässt, ist es ja auch ein Thema in der Doku, dass es ja gar nicht so gemeint ist, dass er jetzt so der Mac ist und der allerderbste Don im Game, sondern da steckt schon eine andere Story dahinter, aber ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, also falls die Hörer da nochmal reinschauen wollen, dann ja, werden sie hoffentlich
genau, guter positiv Ansatz, überrascht. Den du gesagt hast, ne? Weil ihn viele Leute ihn irgendwie falsch gesehen haben und das gar nicht geschnallt haben, was er mit seinen Texten einfach gemeint hat.
Genau. Ich will hier nicht gespoilert werden, weil ich werde sie jetzt angucken. Müssen wir noch irgendwas machen hier oder kann ich jetzt mir eine Doku angucken?
Ja, ein Song wollen wir noch hören und dann kannst du dir die Doku reinschmeißen.
Ja, okay. Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo ich mir wahrscheinlich einen Song hätte wünschen wollen, weil der gute Jay-Z ja schon nochmal das. Also ich muss immer so sagen, bei allem, was ich so gemacht habe, habe ich wenig Leute, für die ich wirklich sowas wie ein Vorbildgefühl habe. Bei ihm bin ich schon sehr begeistert von allem, was er tut. Trotzdem wählt ihr den Song aus wie immer, deswegen habe ich nichts zu sagen. Also, was hören wir?
Ja, Bass hat sich Can't Knock the Hustle rausgesucht von Reasonable Doubt. Gefeatured wird die großartige Mary J. Blige.
Und damit beenden wir Love and Hate. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Nächste Woche eine neue Folge, was auch immer. Das erklärt euch Dan. Ich bin raus. Danke, Bass. Danke, Dan.
Danke auch.
Tschüss.
Bis bald.
Peace.
Was ich lieb. Was ich hab.